Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Thielko Gries, guten Abend. Dieser Donnerstag ist so ein Tag, an dem die uns jetzt zur Verfügung stehenden 47 Minuten für eine halbwegs vollständige Tageszusammenfassung fast nicht reichen, weil so viel geschehen ist. Also hier nur Stichpunkte zur Themenübersicht. Frankreichs Präsident Macron hält eine Rede zur gegenwärtigen Verfassung Europas und seiner Zukunft und wir analysieren diese Rede im Interview mit Yannick Bury, Europapolitiker der CDU. Der 15. Juni ist künftig in Deutschland Veteranentag. Das Deutschlandticket ist seit fast einem Jahr erhältlich und Verkehrsunternehmen ziehen Bilanz. Und noch etliche Themen mehr. Jetzt zum ersten Thema. Ein humanistisches Europa. Das war eine der Kernschlagzeilen, die heute hinter Emmanuel Macron auf dem LED-Schirm prangten, vor dem er stand. Der französische Präsident hatte in der Sorbonne, einer der Pariser Universitäten, schon vor etwa 6,5 Jahren erklärt, wohin er Frankreich und Europa führen wolle. Und heute hat er wieder seine Analyse und Schlussfolgerungen angeboten. Ein Dreiviertelstunden Rede fasst Caroline Düller jetzt in ungefähr 3 Minuten zusammen.
Es sind knappe Worte, die ein düsteres Bild zeichnen.
Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe aujourd'hui est mortelle.
Europa sei sterblich und könnte tatsächlich sterben, so hat es Emmanuel Macron wörtlich ausgedrückt. Geopolitische Konflikte, ein zunehmend unfairer Welthandel, die Angriffe auf das Modell selbst der liberalen Demokratie. All das sind laut Emmanuel Macron Faktoren, die Europa im Kern treffen und in seiner Existenz bedrohen, wenn Europa das zulasse. Seine Antwort auf die Bedrohungen für Europa fasst Macron in einem Dreiklang zusammen. Macht, Wohlstand, Menschlichkeit. Vor allem müsse Europa sich verteidigen können, so Macron.
Ce qu'il nous faut faire émerger, et c'est cela le paradigme nouveau en matière de défense.
Was wir entwickeln müssen, und das meine ich mit dem Paradigmenwechsel, ist eine glaubhafte Verteidigungsfähigkeit Europas. Ich werde in den kommenden Monaten unsere Partner einladen, diese europäische Verteidigungsinitiative gemeinsam zu erarbeiten. Diese muss ein gemeinsames strategisches Konzept als Basis haben. Und auf dieser Grundlage werden wir entscheiden, welche konkreten Kapazitäten wir aufbauen müssen. In puncto Wohlstand und Wachstum hält Macron es für notwendig, in strategisch wichtigen Sektoren wie Verteidigung oder dem Zugang zum Weltraum europäischen Unternehmen den Vorzug zu geben. Außerdem fordert er Schutzmaßnahmen für die europäische Wirtschaft mit Blick auf einen internationalen Wettbewerb, der aus Sicht von Macron nicht mehr fair ist.
Et c'est là où il y a sans doute un des changements de paradigme à mes yeux les plus fondamentaux.
Hier brauchen wir in meinen Augen den vielleicht größten Paradigmenwechsel. Offenheit ja, aber nur, wenn wir zugleich unsere Interessen verteidigen. Es kann nicht funktionieren, wenn wir die einzigen auf der Welt sind, die sich an die Handelsregeln halten, auf die wir uns vor 15 Jahren mal geeinigt haben. Wenn die USA und China diese Regeln missachten und ihre strategischen Wirtschaftssektoren übersubventionieren, dann können wir nicht weitermachen wie bisher. Das wird nicht klappen.
On peut pas être les seuls à le faire. Ça va pas marcher.
Ein Wahlkampfauftritt vor den Europawahlen sollte die Rede explizit nicht sein, hieß es im Vorfeld aus dem Élysée-Palast. Allerdings liegt das Präsidentenlager in Umfragen weit abgeschlagen hinter dem extrem rechten Rassemblement National. Düsterer Ausblick einerseits, konkrete Handlungsideen andererseits. Damit versuche Macron, eine gewisse Lethargie in Europa aufzubrechen und dem möglichen Durchmarsch nationalistischer Kräfte bei den Europawahlen etwas entgegenzusetzen, glaubt die Politologin Célia Bellin. Sie war am Vormittag in der Sorbonne. Macron habe die europäische Wählerschaft ansprechen wollen.
Mais il s'adresse aussi aux autres Européens en
Aber er hat sich auch an die anderen Europäer, die Partner, gewandt. Meiner Meinung nach versucht er, das Gefühl von Dringlichkeit noch zu verstärken, die Notwendigkeit zu unterstreichen, sich jetzt um die großen Baustellen zu kümmern, zum Beispiel um die Verteidigungs- oder um die Handelspolitik, in der Europa nicht nach den gleichen Regeln spielt wie der Rest der Welt. Er wollte zeigen, dass es Zeit ist, aufzuwachen. Macrons Rede war in Teilen alarmistisch, im Ganzen aber nicht fatalistisch. Denn Europa habe die Wahl, so Macron. In der Sorbonne hat er den europäischen Partnern auch ein Angebot gemacht, gemeinsam ein selbstbewussteres Europa zu schaffen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat auf X bereits reagiert. Er sprach von guten Impulsen, um gemeinsam dafür zu sorgen, dass Europa stark bleibe.
Caroline Düller über Macrons Rede heute in Paris. Und damit jetzt zum Interview. Yannick Bury ist Abgeordneter der CDU im Deutschen Bundestag und er hat einige Verbindungen mit Frankreich, nach Frankreich. Er ist stellvertretender Vorsitzender der deutsch-französischen Parlamentariergruppe. Er ist Mitglied der deutsch-französischen Versammlung und sein Wahlkreis liegt in Emmendingen-Laar. Das ist nördlich von Freiburg im Breisgau, direkt an der deutsch-französischen Grenze. Guten Abend.
Guten Abend.
War das von Macron heute eine Rede oder eine große Rede?
Ich glaube, es war eine große Rede. Es war vor allem aber ein Appell und vielleicht noch viel mehr ein Wachrütteln an die Europäer insgesamt, vielleicht auch speziell noch mal ein bisschen ans deutsch-französische Verhältnis, dass dieses Grundnarrativ und diese Grundstrategie, die Frankreich und insbesondere Macron ja schon lange verfolgt, einer europäischen Souveränität jetzt endlich auch mit Leben gefüllt werden muss.
Aber eine direkte Ansprache an die Deutschen oder den deutsch-französischen Motor habe ich nicht gehört.
Was vielleicht ein Stück weit auch der zurückgegangene Erwartungen seit der letzten Sorbonne-Rede zum Ausdruck bringt. Es war allerdings seit langem, fand ich, jetzt das erste Mal, dass auch nochmal konkrete Politikziele formuliert worden sind, an denen sich gerade auch die deutsch-französische Zusammenarbeit künftig, finde ich, festmachen kann.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel die Vorschläge, die er gemacht hat und die Diskussionspunkte, die er aufgebracht hat im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, sowohl mit dem Appell auch hier im Bereich der Rüstungskooperation europäischer zu denken, europäischer zu werden, aber auch mit dem konkreten Vorschlag einer gemeinsamen Militärakademie beispielsweise. Im wirtschaftlichen Bereich, in dem er zum ersten Mal auch so klar und deutlich definiert hat, in welchen Bereichen er eine europäische wirtschaftliche Führungsrolle erwartet. Und ich glaube, das sind jetzt alles Punkte, bei denen wir jetzt sehr schnell im deutsch-französischen Verhältnis mit den französischen Freunden in Gespräch darüber kommen sollten, wie wir diese Ziele denn gemeinsam umsetzen können.
Die Details in den Punkten, die Sie gerade genannt haben, die sind ja interessant. Mit Blick auf zum Beispiel die militärische Souveränität Europas hat Macron gesagt, Europa müsse zeigen, dass es kein Vasall der Vereinigten Staaten sei. Das ist ein Reizwort für alle Transatlantiker, oder nicht?
Einerseits ja, auf der anderen Seite muss man, glaube ich, schon noch beobachten, dass sich in der Ausrichtung der französischen Außensicherheitsverteidigungspolitik seit Russlands Angriff auf die Ukraine ein Stück weit ja doch auch ein Wandel vollzogen hat, hin auch zu einer starken Zusammenarbeit mit der NATO und in den NATO-Strukturen. Und deswegen muss es eben, glaube ich, darum gehen, wie man eingebettet in eine starke NATO-Struktur die europäischen Strukturen stärken kann. Und in diesem Kontext sind, glaube ich, diese konkreten Vorstöße jetzt durchaus hilfreich.
So differenziert, wie Sie sich äußern, hat sich der Präsident nicht geäußert. Warum kriegt er das nicht hin?
Naja, ich glaube, ein Stück weit, wenn man auch die französische innenpolitische Debatte dazu sehen muss, wo eben das Argument der Souveränität und der europäischen Souveränität eine sehr, sehr große Rolle spielt, insbesondere jetzt natürlich auch im Vorlauf zu den Europawahlen, die in wenigen Wochen anstehen.
Einen weiteren Punkt, den Sie auch gerade angesprochen hatten, das war die Wirtschaftspolitik. In welchen Sektoren Europa weltmarktführend sein könne, sein müsse. Er nannte da das ambitionierte Jahr 2030. Dazu zählte unter anderem die künstliche Intelligenz, die Quanteninformatik, Raumfahrt und so weiter. Er hat aber auch gesagt, das müssen wir Schulden finanzieren. Und das ist doch auch etwas, wo sich dann ja auch in Ihrer Partei zum Beispiel in CDU und CSU ganz vielen die Nackenhaare aufstellen.
Ich glaube, gerade deswegen ist es jetzt wichtig, schnell in ein Gespräch darüber zu kommen, wie wir diese richtigen Ziele mit einem gemeinsamen Weg umsetzen können. Denn er hat ja nicht nur das Thema einer möglichen Schuldenfinanzierung aus seiner Sicht in die Diskussion gebracht, sondern auch nochmal angemahnt, dass wir die ja eigentlich schon verabredeten neuen EU-Eigenmittel jetzt eben auch zügig voranbringen müssen als eine zusätzliche Einnahmequelle. Die sind ja bereits verabredet. Da ist leider in der letzten Wahlperiode des Europäischen Parlaments nicht so viel passiert, wie hätte passieren können. Insofern ist das ein zusätzlicher Ansatz, den er ja auch ins Gespräch gebracht hat. Aber ich glaube, gerade deswegen ist es so wichtig, dass jetzt auch der anstehende Staatsbesuch Ende Mai in Deutschland eben genutzt wird, um möglichst konkret auch schon über nicht nur die Ziele, sondern vor allem auch mögliche gemeinsame Wege zwischen Deutschland und Frankreich dahin zu diskutieren.
Wer ist jetzt für den nächsten Schritt verantwortlich aus Ihrer Sicht? Der deutsche Kanzler oder der französische Präsident, der unterhalb seiner Rhetorik jetzt an die Sacharbeit gehen müsste?
Ich glaube, es ist wichtig, dass jetzt ein Signal aus Deutschland kommt. Einmal, weil ja durchaus das atmosphärische Verhältnis zwischen dem Bundeskanzler und Macron sich jetzt als nicht besonders gut in den letzten Jahren ja auch schon gezeigt hat. Deswegen glaube ich, wäre es ein wichtiges Zeichen, dass der Faden, den Frankreich jetzt sozusagen Deutschland zugeworfen hat, dass der jetzt eben auch aufgenommen wird und man diese Ziele eben aufnimmt. Insofern würde ich jetzt den Ball durchaus auch in Berlin sehen.
Das ist ja vor 7 Jahren, als Macron seine erste Rede an der Sorbonne gehalten hatte, auch nicht passiert. Damals hatte Deutschland eine Kanzlerin, ganz andere Parteifarbe, als es jetzt der Fall ist. Was kann man daraus schließen, dass der deutsch-französische Motor, der viel Beschworene, dann doch langsam eher ins Reich der Legenden gehört?
Na, ich glaube zum einen, das hätte damals auch schon passieren sollen. Emmanuel Macron hat ja deutlich gemacht, dass die Europäische Union, die europäische Einigung, und dazu zählt natürlich ganz elementar auch die deutsch-französische Zusammenarbeit, eben nicht sind, was selbstverständlich ist, sondern was ist, was immer wieder mit Leben und auch mit Engagement und auch konkretem Engagement dann gefüllt werden muss. Und deswegen ist es, glaube ich, jetzt, wo Europa nochmal im Innern wie im Äußeren deutlich stärker unter Druck steht als vor 7 Jahren, wo das Thema der europäischen Souveränität auch in der deutschen Debatte eine ganz andere Rolle nochmal richtigerweise spielt als vor 7 Jahren, sind, glaube ich, auch die Rahmenbedingungen jetzt nochmal andere, aber der Druck natürlich auch nochmal deutlich größer, dass man zu gemeinsamen Wegen kommt.
Sagt der Europapolitiker Yannick Buri von der CDU. Dieses Interview haben wir vor etwa 2,5 Stunden aus Termingründen aufgezeichnet und jetzt gerade genauso gesendet. Mit Veteranen, mit der Militärgeschichte gibt es in Frankreich viel weniger Berührungsängste als in Deutschland. In Deutschland ist das aus historischen Gründen ganz anders. In Deutschland ist die Frage ganz berechtigt, wer eigentlich ist ein Veteran? In Deutschland definiert die Bundeswehr diesen Begriff so: Veteranen sind alle, die, und sei es nur kurz, in der Bundeswehr dienen oder gedient haben und ehrenhaft ausgeschieden sind. Darunter fallen also insgesamt etliche Millionen Menschen, versehrt und unversehrt. Und eine ganz große Koalition im Deutschen Bundestag hat heute entschieden, den 15. Juni eines jeden Jahres zum Nationalen Veteranentag zu erklären. Frank Capellan.
Johannes Ahlt lächelt zufrieden, als er von Boris Pistorius gelobt wird. Der SPD-Bundestagsabgeordnete war als Major der Bundeswehr in Afghanistan und in Mali. Dass nun alle Ampelfraktionen, aber auch die Christdemokraten zustimmen, immer am 15. Juni an die Leistungen deutscher Soldaten zu erinnern, ist auch sein Verdienst.
Das Wort Veteran wird in unserer Gesellschaft wenig genutzt. Und damit muss Schluss sein. Wir brauchen mehr Sichtbarkeit und wir brauchen mehr Anerkennung für unsere Soldatinnen und Veteraninnen. Und darum brauchen wir einen Veteranentag in Deutschland.
Denn Soldatinnen und Soldaten, die mit Verwundungen an Leib und Seele von Auslandseinsätzen zurückgekommen sind, seien viel zu lange ignoriert worden. Das meint auch Boris Pistorius, ebenfalls Sozialdemokrat. Der Verteidigungsminister spricht von einem überfälligen Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für die Truppe.
Es geht um die Anerkennung derjenigen, die in letzter Konsequenz bereit sind, das Äußerste für andere zu geben und die ihr Leib und Leben für unser Land einsetzen. Und es geht um ihre Familien.
Es geht um eine bessere Versorgung ehemaliger Soldaten. Es geht aber auch darum, die Bundeswehr ins Bewusstsein der Gesellschaft zu holen. Gedacht ist nun an eine zentrale Veranstaltung mit Volksfestcharakter in der Nähe des Berliner Reichstagsgebäudes. Für die CDU verweist Kerstin Vieregge aber auch auf den ernsten Hintergrund. Immer noch würden den von Auslandseinsätzen traumatisierten Frauen und Männern viele Steine in den Weg gelegt.
Zu oft hören wir noch von Wehrdienstbeschädigungsverfahren, die mehrere Jahre dauern. Von bürokratischen Hürden und Prozessen, die PTBS-Erkrankte noch kranker machen. Mancher spricht sogar vom Krieg nach dem Krieg.
Auch die AfD stimmt aus solchen Überlegungen heraus für den Gedenktag. Zugleich aber fordert sie in diesem Kontext dazu auf, alles dafür zu tun, dass deutsche Soldaten nicht in den Krieg gegen die Ukraine verwickelt würden. Es ist an der Zeit, mit Russland zu verhandeln, meint der AfD-Abgeordnete Hannes Gnauk, selbst ein Afghanistan-Veteran. Vor einer Militarisierung der Gesellschaft warnt auch die Linkspartei. Sie lehnt den Veteranentag ab. Die grüne Merle Spellerberg hält dagegen.
Es ist kein Tag der Heroisierung. Es ist auch kein Tag der Rekrutierung.
Andere allerdings haben sehr wohl die Hoffnung, mit einem Veteranentag auch Werbung für die Bundeswehr machen zu können. Der aktuelle Wehrbericht, über den das Parlament ebenfalls diskutiert, verweist auf das massive Personalproblem, mangelnde Wertschätzung, höheres Risiko in Zeiten des Krieges, aber auch die schlechte Ausstattung der Truppe halten vom Dienst an der Waffe ab. Eva Högel, die Wehrbeauftragte, stellt die Defizite noch einmal heraus.
Man muss es so zusammenfassen, das ist diese Lage, die Bundeswehr hat immer noch von allem zu wenig. Munition, Ersatzteile, Funkgeräte, Panzerschiffe, Flugzeuge.
Högel hatte daher schon ein neues Sondervermögen, also neue Schulden für die Bundeswehr in Höhe von 300 Milliarden Euro ins Gespräch gebracht.
Wir brauchen eine Erhöhung des Verteidigungsetats in einer Größenordnung von mehreren Milliarden Euro.
Meint dazu der Verteidigungsminister. Mit Blick auf die laufenden Haushaltsberatungen hatte Pistorius bereits ein Plus von 6,5 Milliarden Euro für das kommende Jahr gefordert.
Frank Capellan über den Veteranentag und den Werbeberater. Bericht alles heute im Bundestag. Morgen ist auch Sitzung im Bundestag. Und eine Eilentscheidung des Bundesverfassungsgerichtes von heute vom frühen Abend hat zur Folge, dass die Tagesordnung von morgen nicht noch geändert werden muss. Denn morgen will die Ampel per Mehrheitsbeschluss das Klimaschutzgesetz verändern. Kerninhalt, wie bekannt, weniger strikte CO2-Vorgaben für einzelne Sektoren der Wirtschaft und mehr Möglichkeiten der Verrechnung. Nun hatte aber der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann sich noch kurzfristig an das Bundesverfassungsgericht gewendet, um die Abstimmung morgen zu verhindern. Und nach dieser länglichen Anmoderation ahnen wir bereits, wie das Gericht entschieden hat und warum. Nur schöner formulieren kann das alles Ann-Kathrin Büsker.
Abgewiesen wegen unzulässig. Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann ist vor dem Bundesverfassungsgericht mit seinem Eilantrag gescheitert. Drei Mitglieder seiner Fraktion sowie ein Abgeordneter der Linkspartei hatten sich Heilmanns Versuch angeschlossen, das Thema von der morgigen Tagesordnung streichen zu lassen, mit der Argumentation, nicht genügend Beratungszeit gehabt zu haben. Vergebens. Das Klimaschutzgesetz kann nun morgen Vormittag im Bundestag beschlossen werden. Doch dann droht neues Ungemach, denn verschiedene Akteure zweifeln an, dass das Gesetz inhaltlich verfassungskonform ist. Die Notwendigkeit von Klimaschutz werde durch die Reform abgeschwächt, so der Rechtsanwalt Remo Klinger heute in einer digitalen Pressekonferenz.
Aufschieben, aufschieben, aufschieben. Zukünftige Maßnahmen in einem Klimaschutzprogramm sind erst durch die nächste Bundesregierung zu lassen, ab 2026. Fein, die aktuelle Bundesregierung kann sich zurücklehnen.
Dem pflichtete auch Rechtsanwältin Franziska Hess bei. Ihre Kanzlei wurde ebenfalls von Verbänden beauftragt, die Gesetzesänderung zu prüfen.
Diese geplante Änderung des Klimaschutzgesetzes missachtet damit das Gebot der frühzeitigen Planbarkeit von Klimaschutzmaßnahmen, verschiebt das Problem in die Zukunft und hat mit der vom Bundesverfassungsgericht betonten Generationengerechtigkeit nichts mehr zu tun. Die Abgeordneten sollten dem nach unserer Einschätzung nicht zustimmen.
Dies ist auch die konkrete Forderung gleich mehrerer Organisationen. Germanwatch, Greenpeace, die Deutsche Umwelthilfe, die Fridays for Future und andere fordern die Abgeordneten des Bundestages auf, die Gesetzesänderung abzulehnen. Die morgige Abstimmung sei, so Luisa Neubauer von Fridays for Future, auch ein Zeichen dafür.
Wo stehen die Abgeordneten? Verstehen sie die normative und politische Kraft dieses Gesetzes? Verstehen sie die vertrauensbildende Wirkung dieses Gesetzes, was eben viel mehr ist als ein CO2-Rechengesetz? Oder sind sie bereit, das aus dem Fenster zu schmeißen für kurzfristige Pseudogewinne?
Insbesondere die Grünen geraten unter Druck durch eigentlich befreundete Verbände. Aber Martin Kaiser von Greenpeace äußerte auch starke Kritik an Olaf Scholz. Dieser habe im Wahlkampf schließlich als Klimakanzler kandidiert. Es ist der klare politische Appell an die Mitglieder des Bundestages, dem Gesetz nicht zuzustimmen, wie auch Christoph Bahls von Germanwatch unterstrich.
Es ist auch für die Legitimation des Gesetzgebers nicht förderlich, verfassungsrechtlich, unmenschenrechtlich angreifbare Gesetze zu verabschieden.
Wenn der Bundestag das Gesetz morgen beschließt, ist die Wahrscheinlichkeit also groß, dass sich das Bundesverfassungsgericht bald wieder damit befassen muss. Dann inhaltlich.
Ann-Kathrin Büsker über das Klimaschutzgesetz morgen im Bundestag. Dieses neue Klimaschutzgesetz, dessen neue Fassung dann morgen beschlossen werden soll, das nutzt vor allem dem Minister, dessen Sektor zum Klimaschutz zu wenig beiträgt, bekanntlich. Das ist FDP-Verkehrsminister Volker Wissing. Und dieser Volker Wissing, der würde nun entgegnen, aber es gibt ja das Deutschland-Ticket, mit dem jeder den Nahverkehr bundesweit nutzen kann, ökologisch sauberer nutzen kann. Für 49 Euro oder in manchen Fällen sogar für noch weniger. Dieses Ticket ist seit fast einem Jahr erhältlich. Und Benjamin Hammer fasst uns jetzt zusammen, für wen es sich lohnt und welche Bilanz die Verkehrsunternehmen ziehen.
Für Pendlerinnen und Pendler, die mit Regionalzügen zwischen Städten unterwegs sind, lohnt sich das Deutschland-Ticket besonders. Vor der Einführung des neuen Tickets zahlten die schon mal 150 Euro oder mehr für eine Monatskarte. Jetzt sind es nur noch 49 Euro.
Das Deutschland-Ticket ist ein Erfolg für unsere Kunden.
Das sagt Stefanie Haags, Chefin der Kölner Verkehrsbetriebe.
Es ist aber kein Erfolg, wenn es um die Einnahmen geht. Warum nicht? Die Kunden haben, die meisten jedenfalls, 1:1 ihr bisheriges Ticket umgetauscht in ein Deutschland-Ticket, dadurch einen finanziellen Vorteil erwirkt. Das ist gut. Und was uns aber fehlt, sind tatsächlich die Einnahmen und die Einnahmensicherheit.
49 Euro pro Monat, das ist ein politisch gewollter Preis. Den Verkehrsbetrieben fehlt dadurch viel Geld. Bund und Länder unterstützen das Projekt deshalb mit je 1,5 Milliarden, insgesamt also 3 Milliarden Euro pro Jahr. Zu wenig, klagt der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Der Zuschussbedarf liegt laut Verband bei mindestens 4,1 Milliarden. Ingo Wortmann ist Chef der Münchner Verkehrsgesellschaft und außerdem Präsident des Branchenverbandes. Wortmann zieht eine durchaus positive Bilanz.
Ich bin auch gebeten worden, ein paar Münchner Zahlen, das ist ja mein Hauptberuf, zu nennen. Also wir sind bei den Fahrgastzahlen wieder fast auf Vor-Corona-Niveau angekommen. Bei uns haben sich die Abos verdoppelt.
Und das in Homeoffice-Zeiten. 11,2 Millionen Menschen nutzen dauerhaft das Deutschland-Ticket. Die Rede ist von 1 Million neuer Stammkunden im ÖPNV. Klingt erstmal gut, ist aber laut Branchenverband noch zu wenig. So leistet das Deutschland-Ticket bisher keinen deutlichen Beitrag zum Klimaschutz. Denn bei aller Zufriedenheit in Sachen 49-Euro-Ticket,
was es noch nicht geleistet hat und vielleicht auch noch nicht leisten konnte, ist wirklich ein Beitrag dazu zu leisten, mehr Menschen vom Auto auf den ÖPNV zu holen. Das heißt, hier müssen wir noch nachlegen und deswegen möchte der Verband, dass wir von den 11 Millionen Tickets auf 15 Millionen Tickets bundesweit kommen. Das ist das Ziel. Das schaffen wir aber tatsächlich nur, wenn das Ticket komplett und vollständig und zuverlässig durchfinanziert ist.
Die Verkehrsbetriebe beklagen, dass steigende Kosten, etwa für Personal und Infrastruktur, noch zu wenig berücksichtigt würden. Und so warnt der Präsident des Branchenverbandes, man wolle dringend vermeiden,
dass wir ein tolles neues Ticket haben, aber gleichzeitig weniger Busse und Bahnen fahren.
3 Milliarden Euro pro Jahr. Im vergangenen Jahr blieb von diesem Zuschuss 1 Milliarde übrig, weil das Ticket erst im Mai an den Start ging. Diese Summe soll nun ins Jahr 2024 übertragen werden, fordern die Verkehrsbetriebe. Eine schriftliche Zusage des Bundes gäbe es aber noch nicht. Und so gibt es ein Jahr nach der Einführung des Deutschland-Tickets viele offene Fragen. Zum Beispiel auch jene, ob das 49-Euro-Ticket im nächsten Jahr ein 49-Euro-Ticket bleibt. Wenn der Zuschuss nicht ausreicht und nicht deutlich mehr Kunden gewonnen werden, könnte es sein, dass der Preis des Tickets steigen wird.
Benjamin Hammer über etwa ein Jahr Deutschland-Ticket. Das Magazin Cicero hat Akten aus dem Bundeswirtschaftsministerium zum Atomausstieg 2023 freigeklagt und schreibt nun, der Inhalt dieser Akten sei brisant. Philipp Eckstein.
Auf Grundlage von Dokumenten aus dem Wirtschafts- und dem Umweltministerium erhebt das Magazin Cicero in einem Bericht folgenden Vorwurf. Als im Frühjahr 2022 geprüft wurde, ob die damals noch aktiven deutschen Atomkraftwerke länger am Netz bleiben können, habe es politische Einflussnahme gegeben. So habe die Fachebene in den Ministerien die Möglichkeit zu einem längeren Betrieb der letzten AKW deutlich positiver bewertet. Hohe Beamte mit grünem Parteibuch hätten dann aber entscheidend Einfluss genommen und sich gegen einen Weiterbetrieb ausgesprochen. Das Wirtschaftsministerium wirft dem Cicero vor, die Abläufe verkürzt darzustellen und Schlüsse zu ziehen, die nicht zutreffen. Die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, habe stets höchste Priorität gehabt. Auch das Umweltministerium weist die Berichte des Cicero zurück und wirft dem Magazin vor, Dokumente missverstanden zu haben. Scharfe Kritik an den grün geführten Ministerien kommt von der Opposition. CSU-Generalsekretär Huber forderte Habeck zum Rücktritt auf. Der CDU-Politiker Frei verlangte Aufklärung und drohte ansonsten mit einem Nachspiel.
Ein Gericht in New York hat das Urteil aus dem Jahr 2020 gegen den ehemaligen Filmproduzenten Harvey Weinstein wegen Sexualverbrechen aufgehoben. Charlotte Voss.
Harvey Weinstein hätte kein faires Verfahren erhalten, urteilten die New Yorker Berufungsrichter in einer knappen 4:3 Entscheidung. Die Anklage habe Zeuginnen gehört, die Weinstein zwar belastet, die aber nichts mit der Anklage zu tun gehabt hätten. Aufgehoben wurde das Urteil nun wegen Verfahrensfehlern. Weinstein war 2020 wegen Vergewaltigung zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Seine Strafe sitzt er derzeit in einem Gefängnis außerhalb von New York City ab. Wegen einer Haftstrafe in einem anderen Vergewaltigungsfall kommt er nicht frei. In einer ersten Reaktion spricht die Opferbewegung Silence Breakers von einer enttäuschenden Nachricht von einem Rückschlag. Weinsteins Anwalt nennt das Votum einen enormen Sieg. Amerikanische Medien zitieren Richter, die von einem Trend von Aufhebungen bei Urteilen wegen sexueller Gewalt sprechen. 2017 hatten mehr als 100 Frauen schwere Vorwürfe gegen den Filmproduzenten erhoben und damit die MeToo-Bewegung gegen sexuelle Gewalt ausgelöst. Die Staatsanwaltschaft Manhattan hat inzwischen signalisiert, den Prozess neu aufzurollen. Gut möglich, dass die Zeuginnen von damals nochmal aussagen müssen.
Kann Donald Trump für Verfahren gegen ihn auf seine Immunität als ehemaliger US-Präsident verweisen? Darum ging es heute vor dem obersten Gericht des Landes. Nina Barth.
Die Anhörung vor dem Supreme Court hat deutlich gemacht, wie kompliziert der Fall ist. Denn die Frage, ob ein ehemaliger Präsident für seine Handlungen während seiner Amtszeit strafrechtlich belangt werden kann, ist in der US-Verfassung nicht beantwortet. Aber es wurde bei der Anhörung auch deutlich, absolute Immunität für Ex-Präsident Donald Trump, dem unter anderem Wahlbetrug vorgeworfen wird, wird es wohl kaum geben. Zu deutlich geworden ist die Skepsis der Richterinnen und Richter. So warnte Ketanji Brown Jackson davor, dass absolute Immunität das Oval Office im Weißen Haus zum Sitz krimineller Aktivitäten machen könnte. Trump-Anwalt John Sauer argumentierte dagegen, wenn Präsidenten eine Anklage fürchten müssten, sobald sie aus dem Amt schieden, könnten sie ihr Amt nicht richtig ausführen. Bis zur Entscheidung des Supreme Courts könnte es noch mehrere Wochen dauern. Und der oberste Richter John Roberts deutete an, dass der Supreme Court die Immunitätsfrage auch an die Vorinstanz zur genaueren Prüfung zurückverweisen könnte. Das könnte eine Entscheidung noch weiter hinauszögern.
Der Bundestag hat heute Abend die Regeln gegen Abgeordnetenbestechung verschärft. Hans-Joachim Viehweger.
Zum Vertrauen in die Demokratie gehört Vertrauen in die Arbeit der Volksvertreter. Das stellten Redner aller Fraktionen bei der Debatte im Bundestag klar. Wenn Abgeordnete jedoch ihre Stellung ausnutzten, um sich selbst zu bereichern, werde das Vertrauen in die Integrität politischer Prozesse geschädigt, so die Grünen-Abgeordnete Kanan Bayram. Bayram sowie weitere Redner der Ampelkoalition sowie der AfD verwiesen auf die sogenannte Maskenaffäre während der Corona-Pandemie. Dabei hatten die CSU-Politiker Nüßlein und Sauter Provisionen für die Vermittlung von Maskengeschäften erhalten. Strafrechtlich konnten sie dafür nach bisheriger Rechtslage nicht belangt werden. Zu diesem Ergebnis war 2022 der Bundesgerichtshof gekommen. Mit der neuen Regelung im Strafgesetzbuch soll es künftig aber möglich sein, für, Zitat, alle unzulässigen Geschäfte zum eigenen Vorteil während des Mandats bestraft zu werden.
Mutmaßliche chinesische Spionage. Diese Vorwürfe gibt es jetzt auch in Belgien. Andreas Meyer-Feist.
Els van Hoof öffnete vor 3 Jahren eine Mail, in der es scheinbar um Unterstützung für Menschenrechtler ging. Eine Phishing-Mail, wie sich jetzt erst herausstellte. Chinesische Spione konnten dadurch an heikle Daten kommen. Die Chefin des Auswärtigen Ausschusses in Belgien ist zugleich Mitglied einer internationalen Parlamentariergruppe, die sich für Menschenrechte in China einsetzt. Obwohl sie schon damals Verdacht schöpfte, wurde auf ihrem Rechner nichts gefunden. Erst jetzt ist in den USA ein FBI-Bericht aufgetaucht, der belegen soll, dass die belgische Politikerin ausspioniert wird. Öffentlich wurde der Bericht, weil er in einer US-Klage gegen 7 chinesische Staatsbürger eine große Rolle spielt, denen nicht nur Spionage gegen Amerikaner vorgeworfen wird, sondern auch gegen die internationale Parlamentariergruppe, die sich für Menschenrechte in China einsetzt. Belgiens Außenministerin Hadja Labib forderte die chinesische Regierung auf, Abgeordnete nicht zu behindern. Sie müssten frei arbeiten können. Dies sei Grundlage der Demokratie.
Die Anzeichen mehren sich, dass Israels Offensive auf die Stadt Rafah bald beginnen könnte. Tim Aßmann.
Einem Bericht der israelischen Online-Zeitung Times of Israel zufolge ist die Armee des Landes bereit für die seit Monaten diskutierte und von westlichen Partnern Israels heftig kritisierte Offensive gegen die Stadt Rafah. Die Armeeführung soll die fertigen Pläne dem israelischen Kriegskabinett zur Entscheidung vorgelegt haben. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird offenbar ein mehrstufiges Vorgehen erwogen. Am Beginn der Operation könnte eine Evakuierung von Rafah stehen und die Unterbringung hunderttausender palästinensischer Binnenflüchtlinge in Zeltstädten. Satellitenaufnahmen zeigen aufgebaute Zelte wenige Kilometer von Rafah entfernt. Israels Armee hat ihre Bodentruppen im Gazastreifen auch bereits verstärkt. Die politische Führung des Landes berät aber offenbar auch über die zuletzt sehr stockenden Verhandlungen über einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln. Gestern wurde ein Video der Hamas bekannt, in dem einer der verschleppten Israelis Premier Netanyahu dazu aufruft, mehr für die Freilassung der Geiseln zu tun. Nach Veröffentlichung des Videos kam es zu Demonstrationen, auch von Netanyahus Jerusalemer Residenz. Bei den Protesten der Geiselangehörigen und ihrer Unterstützer kam es zum Teil zur Auseinandersetzung mit der Polizei und einzelnen Festnahmen.
Schwere Vorwürfe gegen die Armee Burkina Fasos. Sie soll, wie jetzt öffentlich wurde, 223 Zivilisten getötet haben. Kai Küstner.
Aus Sicht von Human Rights Watch ist klar, es handelt sich um eines der schlimmsten Massaker in Burkina Faso, seit die Armee den Kampf gegen Terrormilizen in dem Land aufgenommen hat. Als Beleg für ihre Vorwürfe führt die Menschenrechtsorganisation mehr als 20 Interviews mit Augenzeugen und Überlebenden an. Zudem habe man Fotos und Videoaufnahmen ausgewertet und auf Satellitenbildern Massengräber entdeckt. Ende Februar hatten im Norden von Burkina Faso zunächst islamistische Terroristen ein Camp der Armee, aber auch eine Moschee und eine Kirche angegriffen und Dutzende Menschen getötet. Anschließend hätten dann, nach Darstellung von Human Rights Watch, burkinische Soldaten bei der Verfolgung der Terroristen die Bewohner zweier Dörfer aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Sie hätten den Menschen vorgeworfen, die Islamisten zu unterstützen und dann in die Menge gefeuert. Überlebende seien nachträglich hingerichtet worden. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.
Die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten aus Frankfurt am Main hat jetzt Sebastian Schreiber.
Im Fokus am Frankfurter Parkett standen heute die Zahlen der Deutschen Bank. Jahrelang litt das Geldhaus unter Skandalen und Verlusten, aber diese Zeiten sind vorbei. Lange schon ist die Deutsche Bank wieder profitabel. Im ersten Quartal des Jahres hat der Konzern schon mehr als 1 Milliarde Euro an Gewinn erwirtschaftet. Es ist das beste Quartal seit mehr als 10 Jahren. Im DAX tat sich die Deutsche Bank heute nach einem schwachen Start dann doch als klarer Spitzenreiter hervor. Die Aktie gewann 8% an Wert. Aber steigende Umsätze oder Gewinne sind keine Garantie dafür, dass auch die Kurse steigen. Vielmehr geht es auch darum, die Erwartungen der Analysten zu erfüllen, sie bestenfalls zu übertreffen. Das zeigt sich heute am Aromenhersteller Symrise. Auch der Konzern aus Holzminden in Niedersachsen hat Zahlen vorgelegt. Der Umsatz im ersten Quartal legte um 5% zu. Aber die Erwartungen des Marktes waren wohl noch größer. Die Aktie von Symrise rangierte im DAX heute am Schluss ein Minus von 4%. Der deutsche Aktienmarkt insgesamt verliert in dieser gemischten Gesamtlage weiter an Schwung. Das lag auch an Nachrichten aus den USA, wo die Wirtschaft im ersten Quartal deutlich schwächer gewachsen ist als erwartet. Der DAX hat in der Folge 1% verloren und fiel wieder unter die Marke von 18.000 Punkten. Der Schlusskurs heute 17.917 Zähler. Der MDAX verlor knapp 1,2%. Im Nebenwerteindex enttäuschte vor allem der Metallrecycler Befesa mit seinem Geschäftsausblick. Die Aktie verlor gut 16% an Wert.
Es sind nach wie vor Indizien. Der AfD-Abgeordnete Peter Büstron soll Geld aus russischen Quellen erhalten haben. Der Europaabgeordnete Maximilian Krah und insbesondere sein inzwischen in Untersuchungshaft sitzender Mitarbeiter sollen Chinas Nähe gesucht haben. Thema heute im Deutschen Bundestag. Johannes Kuhn berichtet und beginnt mit ähnlich klingenden Einschätzungen der politischen Gegner der AfD.
Die AfD versinkt im Chaos von Vorwürfen des Geheimnisverrats und kriminellen Machenschaften. Was eine geheuchelte Vaterlandsliebe.
Die AfD ist eine Schwachstelle der deutschen Demokratie, wenn es um unsere Verteidigung unserer liberalen Demokratie geht.
Die AfD ist eine Schande für dieses Haus und für unser ganzes Land, meine Damen und Herren.
Das Urteil der Ampelfraktionen ist ein einhelliges.
Die Affäre um mutmaßliche Kontakte der AfD zu autoritären Großmächten zeige einmal mehr, dass die Partei demokratiefeindlich, korrupt und unpatriotisch sei.
Die AfD scheint das eigene Wohl und Kontakte zu Diktatoren mehr im Blick zu haben als das Wohl der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land.
So SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese. Die Verhaftung eines Mitarbeiters des AfD-Europaspitzenkandidaten Maximilian Krah wegen des Vorwurfs der Spionage für China, die Berichte über den Verdacht gegen den Listenzweiten Peter Büstron, Geld aus Russland angenommen zu haben, all das stehe in der Kontinuität einer Partei, die sich autokratischen Regimen anbiedere und anbiete, so der grünen Fraktionsvize Konstantin von Notz.
Wes Brot ich fress, des Lied ich sing. Und wessen Lied singen Sie von der AfD? Hier in hunderten schwer erträglichen Reden in diesem Haus, auf Veranstaltungen, auf Querdenker-Demos und im Wahlkampf. Es ist das Lied der Diktaturen, meine Damen und Herren.
Aus der Opposition, konkret von Union und Linken, waren heute ähnliche Töne zu hören. Hier in Person des CDU-Innenpolitikers Marc Henrichmann.
Als ich gestern Abend nach Hause geradelt bin, bin ich an einem Plakat vorbeigefahren, schwarz-rot-gold unterlegt, unser Land zuerst. Ich sag Ihnen, hängen Sie es ab oder machen Sie wenigstens die chinesische Staatsfahne unten drunter, es wäre konsequent.
Die AfD selbst wiederum blieb bei der Linie der vergangenen Tage. Zumindest nach außen stellt sich die Partei einmal mehr als Opfer einer Kampagne dar.
Ich erwarte von Ihnen gerichtsfeste Beweise. Solange Sie diese nicht vorlegen, gilt die Unschuldsvermutung,
forderte AfD-Fraktionsvize Stefan Keuter, um sich dann eines historischen Vergleichs zu bemächtigen.
Eine Regierung, die gegen die Opposition demonstriert, gegen diese hetzt und agitiert, erinnert an die dunkelsten Zeiten deutscher Geschichte.
Neue Erkenntnisse lieferte die scharf geführte, von ständigen Zwischenrufen, vor allem aus der AfD-Fraktion geprägte Debatte nicht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser war es, die noch einmal den Bogen zur Sicherheitslage insgesamt zu spannen versuchte.
Die Bedrohungen, denen wir uns gegenüberstehen, sind Ausdruck einer neuen Weltlage. Sie sind Ausdruck eines neuen Wettstreits zwischen Demokraten und Diktaturen. Ob Russland, China, der Iran, sie alle greifen verstärkt auf Mittel ihrer Nachrichtendienste zurück, um ihre geopolitischen Interessen durchzusetzen.
In der Spionageaffäre selbst verlagerte sich heute das Geschehen nach Peking. Nachdem in dieser Woche bereits 4 mutmaßliche chinesische Spione in Deutschland festgenommen worden sind, bestellte die chinesische Regierung am Donnerstag die deutsche Botschafterin ein. Peking bezeichnet die Spionagevorwürfe gegen sich als Verleumdung.
Wenn gewaltbereite Fußballfans mit großer Lust aufeinander einprügeln wollen und viele Polizeibeamte notwendig sind, um genau das zu verhindern, wer bezahlt dann die Polizei? Die Deutsche Fußballliga findet, der Steuerzahler zahlt. Die Hansestadt Bremen dagegen findet, einen Teil der Kosten müsste die Liga tragen. Über diesen Streit wird nun das Bundesverfassungsgericht entscheiden, vor dem heute eine erste Anhörung zu diesem Thema stattfand. Klaus Hempel.
April 2015. Werder Bremen spielt gegen den Hamburger SV. Ein Hochrisikospiel. Beide Fangruppen sind verfeindet, gewalttätige Auseinandersetzungen die Regel. Statt den sonst üblichen 200 Polizeikräften werden fast 1000 Beamte eingesetzt. Das Land Bremen fordert bei der deutschen Fußballliga DFL die Mehrkosten ein, fast 400.000 Euro. Möglich macht das eine entsprechende relativ neue Landesvorschrift in Bremen. Die DFL will das nicht akzeptieren, klagt durch 3 Instanzen und verliert vorm Bundesverwaltungsgericht. Das Urteil: Bremen durfte die Kosten als Gebühr in Rechnung stellen. Bremens Innensenator Ulrich Meurer, SPD, findet, dass sich die DFL bei allen Hochrisikospielen in Deutschland an den Polizeikosten beteiligen soll. Dies sei mehr als gerechtfertigt, meinte er am Rande der heutigen Verhandlung.
Wir haben also jedes Jahr die Situation, dass wir Millionen von Einsatzstunden brauchen, der Polizeien des Bundes und der Länder. Die DFL ist eine Profiliga mit 5 Milliarden Umsatz im letzten Jahr. Und von daher gesehen ist es nur angemessen, dass diese gesamten Kosten nicht alleine vom Steuerzahler getragen werden. Darum geht es im Kern.
Bislang hat nur Bremen eine Landesvorschrift, die solche Gebühren zulässt. Sollte die DFL auch vor dem Bundesverfassungsgericht verlieren, müsste sie fürchten, dass andere Länder nachziehen. Die Deutsche Fußballliga meint, dass solche Gebühren verfassungswidrig sind. Der Staat müsse für die öffentliche Sicherheit sorgen und deshalb die Kosten für Polizeieinsätze selbst schultern. Mittlerweile hat die DFL vom Land Bremen schon mehrere Rechnungen bekommen und einen Teil der Beträge an den Club Werder Bremen weitergereicht. Geschäftsführer Tarek Bauer findet es ungerecht, dass Werder Bremen als bisher einziger Bundesliga-Club für Polizeikosten aufkommen soll. Dies verzerre auch den Wettbewerb.
Für uns sind das 2 Millionen, die andere nicht zahlen müssen. Und für uns sind das 2 Millionen, die wir weniger haben. Und wenn Sie sich unsere Ergebnisse angucken aus den letzten Jahren, dann werden Sie sehen, dass das für uns ein ganz, ganz erheblicher Betrag ist, der uns wirklich wehtut.
Interessant dabei, das Land Bremen hatte ganz bewusst die Rechnung nicht an Werder, sondern an die DFL geschickt, als Mitveranstalter der Erstligaspiele, um den Heimatverein Werder nicht einseitig zu belasten. Doch die DFL reichte einen Teil der Kosten an den hanseatischen Nordclub weiter. Bremens Innensenator Meurer vermutet, dass da Taktik im Spiel sei.
Das war ein Revanchefall gewesen, natürlich mit der klaren Zielsetzung, uns unter Druck zu setzen damit, weil wir natürlich ein gutes Verhältnis zu Werder Bremen haben.
Nun muss das Bundesverfassungsgericht in letzter Instanz entscheiden, ob die DFL bzw. die Bundesliga-Clubs an den Polizeikosten beteiligt werden dürfen oder nicht. Mit einem Urteil ist frühestens ab dem Sommer zu rechnen.
Die Regierungsmehrheit in der Slowakei hat ein Gesetz beschlossen, mit dem der öffentlich-rechtliche Rundfunk des Landes umgebaut wird. Kritiker meinen, die Slowakei folge dem Weg Ungarns. Marianne Allweis berichtet.
Die Stimmung in der Slowakei ist hörbar angespannt, das Land tief gespalten. Seit Monaten organisiert die Opposition Proteste gegen die Regierung. Seit der Wiederwahl von Robert Fico im Herbst hat er unzählige Posten neu besetzt und die Sonderstaatsanwaltschaft abgeschafft, die Korruptionsfälle in seinem Umfeld untersucht. Nun will er den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unter seine Kontrolle bringen, sagen die Fico-Kritiker. Er selbst sieht das anders. Die Situation ist untragbar. Fernsehen und Hörfunk können nicht objektiv sein, denn sie stehen im Konflikt mit der Regierung. Das Grundrecht der Bürger auf objektive Information wird verletzt. Ficos 3-Parteien-Bündnis hat beschlossen, den Sender RTWS komplett aufzulösen und als STWR neu zu gründen. In Zukunft solle der Rundfunk keinen politischen Aktivismus mehr betreiben, erklärte Kulturministerin Martina Šimkovičová von der rechten SNS-Partei, sondern den nationalen slowakischen Charakter betonen, so die frühere TV-Moderatorin, die später im Internet Verschwörungserzählungen verbreitete. Wer finanziert denn den RTWS? Seit der Abschaffung der Rundfunkgebühren 2020 macht das der Staat. Es ist also ein staatlicher Sender, daher soll er richtig berichten und nicht so wie bisher. In Umfragen wird der öffentlich-rechtliche Sender regelmäßig zum vertrauenswürdigsten Medium in der Slowakei gewählt. Der linksnationale Politiker Fico erhöht seit Monaten den Druck auf die Medien. Unabhängige Zeitungen und das kritische Privatfernsehen Markiza hat er zu Feinden erklärt und sein Regierungslager angewiesen, ihnen Interviews und Antworten zu verweigern. Die proeuropäische Opposition und NGOs sehen die Pressefreiheit in Gefahr. Sie befürchten, dass sich Fico einen Propagandasender schaffen will. Es ist offensichtlich, dass das Ziel dieser Reform nur darin besteht, die aktuelle Führungsmannschaft loszuwerden und den Rundfunk durch eigene Leute zu beherrschen. Sollte das Gesetz in dieser Form kommen, dann werden wir uns an das Verfassungsgericht wenden. So Zora Jaurova, die Medienexpertin der liberalen Partei Progressive Slowakei. Auch die scheidende Präsidentin Zuzana Čaputová kritisierte die Pläne, genau wie die Europäische Rundfunkunion EBU. In einigen Punkten ist Regierungschef Fico inzwischen etwas zurückgerudert. Ein neuer Chef oder eine neue Chefin soll anders als zunächst geplant nicht mehr grundlos entlassen werden können. An einer umstrittenen neuen Ethikkommission hält Fico allerdings fest. Wenn diese Kommission vernünftig zusammengesetzt wäre und wirklich alle Weltanschauungen repräsentieren würde, dann könnte das ein Schritt nach vorn sein, meint der Medienrechtsexperte Tomáš Kamenec. Aber der Teufel steckt im Detail. Alles wird davon abhängen, was diese Kommission darf und wie sie zusammengesetzt sein wird. Im Juni soll das slowakische Parlament die Rundfunkreform beschließen. Dort hat die Regierung eine Mehrheit. Eine Petition für den Erhalt des Senders haben bereits mehr als 1200 feste und freie RTWS-Angehörige unterschrieben.
Und jetzt haben wir noch die Presseschau für Sie. Dietmar Reicher hat sie zusammengestellt und Thomas Pelzer präsentiert sie jetzt.
Zwei Bundestagsausschüsse befassen sich morgen in Sondersitzungen mit den Entscheidungen vor dem deutschen Atomausstieg. Auslöser ist ein Bericht, wonach sowohl im Wirtschafts- als auch im Umweltministerium Bedenken unterdrückt worden sein sollen. Beide Ministerien bestreiten das. Dazu schreibt die Nordwestzeitung aus Oldenburg. Der Fall illustriert die Macht braver Parteisoldaten, wenn sie zu Ministerialbeamten mutieren. Sie können sogar Minister ausbremsen. Das gilt insbesondere, wenn sie von einer Ideologie besessen sind. Überzeugungstäter hatten noch immer die wenigsten Skrupel. Wie falsch diese Herren lagen, wird deutlich, wenn man bedenkt, dass überall in der Welt neue Kernkraftwerke gebaut werden. Selbst Klimaschützer halten Kernkraft heute für eine gute Idee. Und die Grünen, die Folgen einer rückständigen Ideologie. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt Oder führt aus, dass ein weiter Betrieb der Kernkraftwerke nicht zu empfehlen sei, war schon 2022 nur schwach begründet. Die meisten Argumente der grün geführten Ministerien für Wirtschaft und Umwelt über angebliche Unsicherheit oder technische Machbarkeit hielten einer Überprüfung durch unabhängige Experten nicht stand. Der Verdacht, dass die Blockade der beiden Häuser in dieser Frage mehr mit grüner Parteimystik und dem Lebenswerk Jürgen Trittins als mit Wirtschafts-, Energie- und umweltpolitischen Sachfragen zu tun hatte, ist bis heute nicht ausgeräumt. Es gibt einigen Erklärungsbedarf. Der Münchner Merkur hat bereits sein Urteil gefällt. Die Ampel hat nicht nur mit ihren Haushaltstricks die Verfassung gebrochen, sondern auch beim Atomausstieg betrogen. Es sind schon Regierungen wegen geringerer Verfehlungen zurückgetreten. Mit großer Mehrheit hat der Bundestag die Einführung eines Veteranentags beschlossen, die Süddeutsche Zeitung notiert. Eigentlich hätte so ein Tag längst eingerichtet werden müssen, allein wegen des 20 Jahre dauernden Afghanistan-Einsatzes. Die, die hier einen sehr schwierigen und gefährlichen Dienst geleistet haben, bekamen lange kaum Anerkennung. Es ist auch wegen der neuen Bedeutung der Landesverteidigung gut, den Veteranentag aber allen Soldaten zu widmen, die Dienst geleistet haben. Die neue Osnabrücker Zeitung bemerkt, ein Tag zu Ehren der Veteranen leistet weder der Militarisierung der Gesellschaft Vorschub, noch verharmlost er Krieg. Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Indem ein solcher Gedenktag die geistige und körperliche Versehrtheit von Soldaten nach einem Einsatz ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rückt, unterstreicht er die Unbarmherzigkeit des Krieges, also das, was es zu verhindern gilt.
Das war die Presseschau. Dankeschön, Thomas Pelzer. Und das war unsere Zusammenfassung dieses Donnerstags. Mein Name ist Thilko Gries. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse an dieser Sendung, wünsche Ihnen eine gute Nacht und sage bis bald. Tschüss.